Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, ein weiteres Mal darf ich euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf das Zepter der Glückseligkeit niemand Geringeres als Daniel Marx, eine Person, ein Entwickler hier aus Hamburg, der mir schon häufiger im Internet zumindest vor meine Lupe gesprungen ist durch seine Arbeit, auch durch Zufall. Und ich dachte mir immer, Mensch, der hat bestimmt was Spannendes zu erzählen. Da habe ich mir gedacht, komm, ich lade ihn jetzt einfach mal ein und schaue, ob es stimmt. Und ich kann schon verraten, jawohl, ich lag goldrichtig. Das liegt unter anderem an zwei Dingen, dass unser Gespräch so interessant war. Überhaupt jetzt einfach mal, ihr werdet es ja gleich selbst herausfinden. Zum einen hat Daniel Marx vor einigen Jahren, vor fast 10 Jahren mittlerweile, ein Studio mitgegründet hier in Hamburg namens Osmotic, und die haben direkt vom Stand weg ein sehr erfolgreiches Spiel veröffentlicht, auch mittlerweile jetzt schon vor einigen Jahren. Orville heißt das, sind sogar 2 Spiele, gab dann noch eine Fortsetzung. Ein Spiel, eine Spielereihe, die sich dreht, ich sag mal, auf satirische Weise um den Überwachungsstaat, Datenschutz, all jenes, war wirklich erfolgreich und motivierte das Spiel, das Studio, ein neues Spiel jetzt an den Start zu rücken. Und das ist ein ganz anderes. Das heißt Closer the Distance und war jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Anmoderation spielbar als Demo im Rahmen des Steam Next Fest. Und ich habe das Ding gespielt und war, darum wird es auch im Gespräch gehen, und das ist der zweite Grund, warum das alles hier so interessant ist, ganz überrascht davon, was das jetzt für eine Art Spiel ist. Ganz anders als Orwell, nämlich ein Spiel, das die Geschichte von einem, ich sag mal, Unfalls erzählt und den Folgen dieses Unfalls. Genauer gesagt, da scheint ein Mensch ums Leben gekommen zu sein, und das Spiel verfolgt jetzt, wie ein Dorf, das von dieser Neuigkeit erfährt, mit diesen Neuigkeiten umgeht. Es geht also um Trauerbewältigung, es geht um soziale Dynamiken, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, und das auf eine Weise inszeniert, dass ich ganz hoch interessant fand. Ich möchte nicht zu viel verraten, darum geht es auch im Gespräch dann selbst gehen, ist auf jeden Fall für euch da draußen, das ist meine Empfehlung, zumindest ein Blick wert. Closer the Distance ist in der Folgenbeschreibung auch verlinkt, ein interessantes Spiel. Das Wort ist totgeschlagen, aber ich meine das wirklich ganz ernst, das macht interessante Dinge. Guckt euch das mal an. Apropos interessante Dinge, bevor wir reinstarten in die Folge, ein kleiner Hinweis, okay, cool. Hat euch noch mehr zu bieten als nur in Anführungszeichen die Sonntagsfolgen. Es gibt auch regelmäßig Output und neue Podcast-Produkte jede Woche für alle, die Okay Cool auf Steady unterstützen. In den letzten Wochen zum Beispiel habe ich gemeinsam mit kundigen Gästen ganz große Spieleklassiker zum ersten Mal gespielt und nachgeholt, zum Beispiel Outer Wilds und Silent Hill 2. Das haben wir in Podcasts verarbeitet, das war alles, also hoch emotional. Ich habe mit Rainer Siegel über Animal Well gesprochen. Ihr habt ein Review gemeinsam aufgenommen mit den Entwicklern von Ad Infinitum, dem Gewinner des diesjährigen Deutschen Computerspielpreises. Da ist eine ganze Menge. Ich will nicht zu viel davon jetzt erzählen, aber als kleiner Hinweis einfach nur für all jene, die es gar nicht wissen oder auf dem Schirm haben. Da gibt's noch mehr. Für 5 € seid ihr mit dabei. Auch das ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Würde mich freuen. Guckt euch mal an. Ich hörte, und 800 andere Menschen auch, das ist gar nicht so schlecht, was da passiert. So, nun aber hin zu unserer Folge, unserem Gespräch heute mit Daniel Marx über seinen Weg in die Spielebranche, die Gründung von Osmotic, den Weg dorthin und jetzt die kleinen und großen Herausforderungen, die dieses neue Spiel Closer the Distance so umgeben. In welchem Teil Hamburg sitzt du denn so? Also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ganz grobe so?
Tatsächlich bin ich gerade von der Landesgrenze her nicht in Hamburg.
Ach Quatsch!
Weil ich wohne in Seewetal, falls du weißt, wo das ist. Das ist
Moment mal, das muss ich kurz
googeln.
Das
kommt mir bekannt vor. Hamburg.
Ja.
Also quasi, ich wohne halt quasi direkt hinter der Grenze. Es ist aber schon Niedersachsen. So, aber es ändert das Wetter nicht wirklich.
Wie ist Seewetal? Mir wurde bisher von Hamburger Leuten, die ich hier kenne, berichtet, dass Seewetal, Moment mal, wenn ich das jetzt richtig sehe, dass Seewetal im Süden Hamburgs oder südlich von Hamburg vielmehr wahnsinnig schön ist, auch gerade für Wanderungen und so Tagesausflüge. Würdest du sagen, völliger Quatsch, oder das ist komplett richtig?
Nee, würde ich sagen, ist richtig. Das mache ich mit meiner Frau auch häufiger. Also Also ich habe mich so ein bisschen zu Wandern gebracht und wir wandern hier häufiger mal so ein bisschen durch die Gegend, entweder hier lokal oder halt so ein bisschen Richtung Lüneburger Heide oder sowas. Ist ja auch nicht ganz so weit und würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ich bin am Wochenende, jetzt am kommenden, verabredet für den sehr langen Wanderausflug und ich gucke dem so ein bisschen angsterfüllt entgegen. Ich bin vertraut mit der Idee des Wanderns, ich laufe sehr gerne rum, aber jetzt, wo ich dich hier habe, bevor wir zu irgendwas anderem kommen, kannst du mir wortwörtlich einen Go-To, wie sagt man denn, Tipp geben für das Wandern selbst und bitte sag jetzt nicht richtige Kleidung. Ich möchte wirklich etwas, ich möchte was Handfestes, sowas wie, okay, geheime Technik, ausatmen, wenn die rechte Ferse auf den Boden kommt oder so. Hast du da irgendwas für mich? Das ist jetzt ein wichtiger Moment, also.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Geheimtipps, keine Ahnung. Ich hatte da überhaupt keinen Bezug zu, bis, wie gesagt, meine Frau mich da so ein bisschen zugebracht hat. Und es war einfach, ich habe das Gefühl, ich bin ja auch nie alleine wandern gewesen oder so. Ja. Ich habe das Gefühl, es macht so ein bisschen die Gesellschaft auch, also jemanden mitnehmen, mit dem man sich dann unterhalten kann die ganze Zeit. Für mich ist es jedenfalls so, weil ich es gar nicht anders kenne irgendwie. Also es ist gar nicht so sehr vielleicht, wo man rumläuft, auch natürlich so eine schöne Umgebung, die einen so durch die Gegend trägt, ne, wo man einfach so die ganze Zeit immer wo es die ganze Zeit was zu bestaunen gibt oder so und man gar nicht so sehr darauf achtet, wie viel man tatsächlich läuft. Das ist vielleicht so ein bisschen so der andere Trick, aber auch einfach mit Leuten wandern zu gehen, vielleicht die man einfach gerne mag und mit denen man sich gut versteht.
Daniel, das hilft mir überhaupt nicht.
Das habe ich befürchtet.
Das hilft mir leider überhaupt nicht. Ich wertschätze sehr den Versuch und ich finde es schön, was du erzählst. Ist leider nicht hilfreich für mich, aber ist okay. Dafür sind wir auch nicht hier. Eine letzte Sache noch, bevor wir zu irgendwas ganz anderem kommen. Ich muss das mal ganz kurz, du bist jetzt gerade zufällig quasi hier, deswegen ich muss das mit dir ganz kurz hier ausmachen, weil das mich heute Morgen dolle beschäftigt hat. Und zwar, kennst du die Serie Vikings?
Ja, ich habe leider noch gar nichts davon gesehen, muss ich sagen.
Okay. Historienserien und sowas, ist das generell was bei dir ein Herz zum Beben bringt oder ist das jetzt völlig?
Weiß ich nicht, wäre nicht das Erste, was ich gucken würde. Also ich bin sehr so ein Science-Fiction-Typ eher.
Ja. Ich frage nämlich, weil, und das ist jetzt wirklich das allerletzte zum Thema Wandern, aber das kam mir heute Morgen erst. Ich habe vor einigen Jahren Vikings gesehen, ne? Serie, wütende Wikinger laufen abwechselnd durch Norwegen und durch Südengland, so im Grunde ist das die Serie. Und die laufen, und das ist der Punkt, durch wirklich wunderschöne Landschaften. Und ich habe das, vor Jahren habe ich das gesehen und das hat mit mir so viel gemacht, dass ich mich dann damals, habe ich noch in Berlin gewohnt, dazu entschlossen habe, alles klar, ich laufe jetzt auch einfach überall hin. Und dann habe ich eine Woche lang, glaube ich, damals auf öffentliche Verkehrsmittel verzichtet und hab mir vorgenommen, überall hinzulaufen. Das klingt erstmal nach einer total klugen und gesunden Idee. Aber die Redaktion, in der ich gearbeitet habe bei GamePro, die war schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln 60 Minuten von mir entfernt. 60 Minuten, also Berlin, um Gottes Willen. Und dann habe ich tatsächlich eine Woche lang zu Fuß diesen Weg auf mich genommen. Um 5.30 Uhr musste ich loslaufen, um am Arbeitsplatz anzukommen. Es war eine der schlimmsten Wochen meines Lebens. Ich habe es verdrängt und das kam mir heute Morgen wieder hoch. Und jetzt musstest du das leider kurz schultern, weil du bist die erste Person, mit der ich heute spreche. Und wir haben schon frühen Nachmittag.
Oha. Wie lange bist du da gelaufen dann?
Also von 5.30 Uhr bis 8 Uhr. Aber ich war auch langsam, ich habe mich auch geschleppt, ich sah auch wahrscheinlich aus wie jemand, wo man denkt, komm, wir sammeln ihn einfach mit auf, wenn da Leute mit dem Auto vorbeigefahren sind. Also es war ein ganz schlimmer Anblick, glaube ich. Also ginge bestimmt schneller, aber nicht für mich damals.
Krass, naja. Ja, ist auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Strecke, glaube ich. Also hast du dir was vorgenommen damals, ja.
Und, Achtung, jetzt baue ich eine Brücke. Es war ja eine ganz bewusste, vielleicht ahnst du es schon, Entscheidung, die ich getroffen habe, ne? Damals, als ich gesagt habe, oh, er ahnt es schon. Eine bewusste Entscheidung, als ich damals gesagt habe, so, das mache ich jetzt. Apropos Entscheidung, hochfaszinierend. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch bin ich auf die Teamseite von deinem Studio gegangen, das du mitgegründet hast, Osmotic, und habe mir mal die Selbstbeschreibung durchgelesen, die ihr da so im ganzen Team über euch selbst geschrieben habt. Ja. Das sind so super nette Illustrationen, so kleine Bildchen, die euch zeigen und so ein kurzer Text, so ganz persönlich und sympathisch. praktisch, was die Leute jeweils so von sich sagen würden. Und ich fand es sehr hochinteressant. Du schreibst dort sinngemäß, dass du schlecht darin seist, Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich sofort gefragt, an welche Entscheidungssituation hattest du gedacht damals, die dir schwer fiel, als du diesen Selbstbeschreibungstext auf die Webseite gepackt hast?
Oh, alles. Ich brauche bei allem, wo ich mich entscheiden muss, versuche ich das abzuwälzen. Ich brauche immer ewig. Es ist so, ob es das jetzt irgendwie so was Alltägliches ist, wie, ey, wir sitzen im Restaurant und hier, Daniel, bestell doch mal. Kannst du dich nicht mal für irgendwas jetzt entscheiden? bis hin zu, keine Ahnung, bestimmte Entscheidungen, die sind natürlich noch viel, viel schlimmer, aber ich versuche das dann immer so ein bisschen abzuschieben und frage, keine Ahnung, zum Beispiel meine Frau, sag mal, was willst du denn denken? Und sie sagt dann inzwischen schon mal so, entscheide du das jetzt.
Wenn ich fragen darf, im beruflichen Kontext, ne?
Ja.
Wo war denn zur letzten Situation, wo du wirklich genau das hattest, diese Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen? Das würde mich mal brennend interessieren.
Das kommt auch häufiger vor, ja. So ganz konkret fällt mir gerade ein, dass wir haben gerade das Büro gewechselt.
Oh.
Im gleichen Gebäude. Aber es stand so ein bisschen die Entscheidung im Raum, wollen wir überhaupt noch ein Büro haben oder nicht?
Ja.
Mhm. Weil doch bei für uns inzwischen ziemlich viel über Remote läuft auch. Und dann stand halt so die Entscheidung im Raum, brauchen wir das Büro? Wir hatten so 75 Quadratmeter ungefähr jetzt.
Für wie viele Personen, damit man es sich vorstellen kann?
Wir sind regulär, also wirklich im Team regelmäßig jetzt gerade 7 Leute.
Boah.
Die sind aber nicht immer reingekommen und das war eben genau der Punkt. Ne? Also davon sind halt vielleicht 2, manchmal 3 Leute oder so, die vielleicht regelmäßig oder so reingekommen sind. Und dafür war das einfach, stand halt die Entscheidung im Raum, wollen wir das eigentlich noch weiter ausgeben, zumal da auch die Miete erhöht wurde und so. Und dann haben wir überlegt, ob wir das entweder komplett aufgeben und komplett remote gehen oder eben umziehen. Und das war keine einfache Entscheidung, weil wir, also es ist schon eine ganze Menge Geld, also haben wir schon überlegt, ob wir das sparen wollen und haben uns dann aber doch dafür entschieden, ein Büro zu behalten. Aber wir sind jetzt mit einem anderen kleinen Studio namens Lost the Game, die auch im gleichen Gebäude sitzen, einfach zusammengezogen, weil die haben ein ähnliches Problem. Die wollten nämlich gerade ihr Büro auch aufgeben, weil das zu groß für sie ist. Also weil sie das auch nicht richtig ausnutzen. Und jetzt sind wir einfach beide in dieses Büro gezogen und jetzt brauchen sie das nicht aufzugeben und wir haben immer noch ein Büro. Und ja, es ist ein bisschen Win-Win.
Kannst du mal skizzieren jetzt für jemanden wie mich, was in deinen Augen dieser große Vorteil eines Büros ist? Weil das ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt zurückschaue auf die vielen, vielen Gespräche, die ich in dieser Reihe bei OrkaCool trifft schon geführt habe, es scheint mir so ein bisschen gegen den Trend zu sein. Dieser Podcast hier fing ja, also nicht zufällig an, zu Beginn der Corona-Pandemie. Und da begann das so, dass meine Gäste dann aus der Spielebranche erzählt haben, im Grunde, also es geht ja gerade gar nicht anders, sie müssen aus dem Büro raus, wegen Abstandsregeln und so weiter, merken aber, Remote birgt natürlich zum einen Herausforderungen, zum anderen aber auch, gibt's ganz viele Chancen und ganz viele Vorteile auch. Und einer davon ist natürlich auch knallhart, man kann einfach Geld sparen, diese für die Großstädte auch absurden Mietkosten, die fallen halt dann raus aus der Gleichung.
Genau.
Und was ich so als Eindruck hier gewonnen habe in den letzten Monaten auch, dass dieser Trend, sage ich mal, also jetzt ganz subjektiv nur mit den Leuten, denen ich gesprochen habe, weggeht vom Büro. Und da wollte ich jetzt mal fragen, was war es denn dann für dich und euch, dass ihr gesagt habt, oh, es lohnt sich eben doch?
Also einmal ganz pragmatisch, dass wir nicht alles, was wir gerade haben, so an Rechnern und Tischen und so weiter, irgendwo anders unterbringen müssen oder verkaufen müssen oder so. Aber dann gibt's halt auch ganz auch einfach so Fragestellungen mit, wo ist denn dann unsere Adresse so als GmbH? Müssen wir irgendwie eine ladungsfähige Adresse haben? Wo kommt die denn dann hin? Ist die bei jemandem privat? Ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Oder was machst du mit den Entwicklungskits von den Konsolen? Die darfst du eigentlich gar nicht im Privatraum haben irgendwo, sondern der muss irgendwo abgetrennt und eingeschlossen sein und so. Also so einfach so praktische Fragestellungen. Und dann natürlich sowas wie, ja, wir haben auch ab und zu mal Firmenfeiern gemacht, ne? Oder man trifft sich irgendwie mal im Büro und macht einen Spieleabend oder so. Das kannst du dann halt nicht mehr machen. Und einfach, also es ist einfach nett, zumindest optionalen Raum zu haben, wo man mal sich treffen kann und wo man mal was zusammen machen kann, wenn man das denn möchte. Und ich habe auch festgestellt, so über, wo du das jetzt gerade gesagt hast, in der Corona-Pandemie, dass wir, ich habe das auch zwischendurch sehr genossen, dass ich nicht ins Büro fahren muss, weil ich muss hier von Seevetal auch aus immer ein bisschen pendeln, mir da einfach die Zeit zu sparen und so. Aber auf Dauer, muss ich sagen, hat mir das schon ein bisschen zugesetzt, nie Leute zu sehen.
Ja.
Und ich genieße es schon auch einfach mal rauszukommen und einfach ein, zwei Leute dann regelmäßig in einem Büro zu treffen und einfach mit denen zusammen auf was drauf zu schauen und direkt irgendwie über irgendwas sprechen zu können. Das ist schon was anderes. Aber wir haben es eigentlich seitdem auch allen Leuten freigestellt. Also wir haben ein Büro, einfach damit es die Option gibt, aber es muss niemand reinkommen. Also ist komplett optional.
Mhm. Ich hatte vor vielen Monaten mal Philomena Schwab hier, die kennst du bestimmt auch von Strayfawn aus der Schweiz, zu Gast, genau. Und die hat erzählt etwas, was jetzt hier bei dir noch gar nicht auftaucht, da will ich nämlich nochmal nachfragen, wie du dazu stehst. Sie hat dir erzählt, eine große Sache, was sie gemerkt hat persönlich mit ihrem Team, was natürlich auch wegfällt, wenn man eben nicht mehr im Büro zusammenarbeitet, ist dieser, und ich glaube, sie hat das so damals so wunderschön beschrieben mit dieser Befruchtungseffekt, wie wenn so die Bienchen zu den Blümchen fliegen und dann übersetzt quasi, wenn man im Büro, sage ich mal, keine Ahnung, der Artist jetzt vor seinem Bildschirm sitzt und sagt so, mein Gott, ich verstehe nicht dieser Hummel hier, die ins Spiel soll, ihr fehlt das gewisse etwas, ich komme aber nicht drauf. Und dann läuft ein Programmierer vorbei und sagt, völlig fachfremd im Grunde, aber guckt diese Hummel an und sagt sich, Mensch, die muss einen Zylinder tragen, ganz klare Sache. Und dann sagt der Artist, jawohl, das ist es, Heureka. Und das sind die Befruchtungsmomente, wo sie meinte, die sind schwierig nur einzufangen, wenn alle remote arbeiten und es nicht diese Zufälle gibt, diese zufälligen Befruchtungen. Ist das etwas, was du auch kennst aus deinem Arbeitsalltag und siehst du das auch so?
Ja, würde ich schon auch so sagen, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, was so einfach genauso diese so alltäglichen Gespräche einfach angeht. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Kollegin Annika, das ist unsere Producerin, die ist auch mit mir regelmäßig im Büro und es ist einfach sehr gut, einfach alltägliche Sachen auch manchmal einfach so auszutauschen. Und manchmal kommt man dann auch auf irgendwelche Sachen, die dann wieder arbeitsrelevant sind. Und das kennst du wahrscheinlich auch, dass wenn du das irgendwie über Kommunikationstools, sowas wie Slack oder Teams oder so hast, dann musst du ja immer einen Grund haben, quasi diese Person anzuschreiben. So. Mhm. Und schaust nicht einfach nur über deren Schulter oder quatsch die mal kurz an. Die Hürde ist so ein bisschen höher. Und das habe ich schon auch beobachtet, dass das einfach manchmal sehr, sehr, sehr angenehm sein kann, auch einfach über die man sonst nicht reden würde, zu reden, aber auch über arbeitsrelevante Sachen dann zu reden, für die ich jetzt aber die andere Person nicht unbedingt angesprochen hätte oder so. Mhm. Und da kommt manchmal, kann es schon sein, dass da irgendwas auch dann doch arbeitsrelevantes irgendwie bei rauskommt, ne? Also wo du dann irgendwie was jemand noch, wie du schon gesagt hast, eine super coole Idee plötzlich hat für in der Situation, warum machen wir das nicht so und so mit der Kamerafahrt oder so. Ja, sowas halt.
Ja. Wir kehren gleich wieder zurück quasi in die Gegenwart und zu Osmotic. Ich würde mal gerne ganz kurz an dieser Stelle zurück in die Vergangenheit zu einer anderen Entscheidungssituation, die vielleicht ja womöglich sogar die wichtigste deines beruflichen Lebens war, nämlich der Moment oder ich weiß nicht, die Phase, in der du entschieden hast, ja, ihr werdet Spieleentwickler. Also ich werde mich irgendwie in diese Branche hineinbewegen. Kannst du uns mal alle gemeinsam auf diese kleine Zeitreise mitnehmen und erzählen, wo sind wir da quasi gerade in deinem Leben und wie kam das, dass du überhaupt diesen Weg eingeschlagen hast?
Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Und ja, das ist echt ein gutes, ist vielleicht eine ganz gute Anekdote zu diesem Thema Entscheidung. Und zwar, ich habe ganz klassisch im Bachelor Informatik studiert. Mhm. Auch so ein bisschen, ich sag mal, ohne jetzt konkreten Plan zu haben, was ich damit eigentlich will. Ich wusste, das interessiert mich. Das habe ich in der Schule schon gehabt, Informatik. Mein Vater hat immer schon programmiert auch, obwohl er also eher hobbymäßig, nicht beruflich, und hat mich da auch ein bisschen zugebracht und so. Und ich habe das einfach ohne jetzt eine total konkrete Idee zu haben, studiert. War aber schon immer auch irgendwie mit Spielen beschäftigt und super Spiele begeistert und so. Und habe aber nicht das so richtig zusammengebracht von wegen, ja, ich mache das jetzt, damit ich dann Spieleentwickler werde oder so. Und dann gab es irgendwann, das ist so einer dieser super komischen Zufallsmomente, die man manchmal hat im Leben, hat meine Mutter hat in einer Tageszeitung, bei mir, ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus einem ganz kleinen Ort. Oh, und ja, da in der Tageszeitung stand was über den Hamburger Games Master. Und das hat sie mir erzählt, dass man da Games studieren kann. Und ich dachte erstmal so, Games studieren, das ist irgendwie weird. und habe das erstmal so verworfen. Ich dachte so, wer braucht denn jetzt irgendwie einen Games Master oder so? Weil mein Plan war eigentlich, ich mache jetzt einfach Informatik Master und gut ist. Mhm. Und ich habe dann aber, es war so in der Endphase eben von meinem Bachelor, gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig Lust habe, weiter Theorie an der Uni zu machen. Mhm. Und hatte eigentlich viel mehr Lust, was Praktisches zu machen. Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht mich konkret dann direkt mit diesem Master beschäftigt, so, aber einfach darüber gehört zu haben und darüber nochmal nachgedacht zu haben, hey, da gibt's vielleicht eine Karriere sozusagen oder man kann Spieleentwickler werden irgendwie, hat halt irgendwie was ausgelöst. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen darüber schlau zu machen, geguckt, wen gibt's eigentlich so in Deutschland. Habe zu dem Zeitpunkt zufälligerweise auch gerade Whispered World war das, gespielt von Dedelic.
Ah.
Und bin dann darauf gekommen, hey, du könntest dich ja bei Dedelic bewerben. Mit dem, sobald ich fertig bin mit dem Bachelor. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, da bin ich dann gelandet als offiziell war das ein Game Design Praktikum. Ich habe allerdings auch viel Programmierung gemacht, genau, und wollte da eigentlich erstmal reinschauen. War super begeistert einfach von der Branche dann. Und genau, ab dem Moment war das irgendwie einfach entschieden, weil ich mich da super wohl gefühlt habe.
In welchem Jahr war das, als du bei Dedelic gelandet bist?
2010.
Das okay, schon lange. Dann hab ich dazu gleich eine Frage. Eine Frage quasi davor. Hattest du auch, als du dir dann überlegt hast, so, oh, das ist ja hier eine Möglichkeit, ich könnte das hier studieren, auch Bedenken, dass du vielleicht gedacht hast, so, naja, Informatik ist jetzt vielleicht arg theoretisch und so, aber ich glaube, man kann da ja auch schon im Studium absehen, das führt schon zu einer, ich sag mal, recht komfortablen Jobsituation. Das ist zumindest mein Eindruck so von außen. Informatik ist sowas, mein Gefühl ist, damit kommt man an sehr viele Stellen irgendwie immer an irgendeinen Job. Bitte Blutgrätsche, wenn ich das jetzt zu vereinfache, aber das ist so meine Wahrnehmung. Und dann zu sagen, also vielleicht auch Spiele. Man kann sich ja vorstellen, dass da durchaus auch der ein oder andere Sorgenmoment auftaucht, wenn man sich überlegt, ist das wirklich so zukunftssicher zum Beispiel? Im Sinne von, ist da ein Arbeitsplatz wirklich so stabil wie in der Informatik? Kamen dir solche Gedanken oder war das, ich sag mal, jugendliche Euphorie?
Letzteres. Also ich war wirklich da relativ, sag ich mal, blauäugig und so richtig so star-eyed, weißt du? So, boah, ich kann in der Spielebranche arbeiten. Ich fand auch damals Whispered World richtig, richtig gut und war dann super begeistert von, ja, ich könnte irgendwie bei Dedelic unterkommen. Und das war ja gerade so auch so ein bisschen so die Zeit, wo Dedelic so richtig bekannt wurde. Ne?
Mhm.
Und war da halt super, super begeistert und hab das nicht wirklich in Frage gestellt, von wegen mit so, was könnten die Nachteile oder so davon sein? Aber grundsätzlich gebe ich dir da auf jeden Fall recht, was so Informatik allgemein angeht. Das war eigentlich auch so das, wovon ich immer so ein bisschen ausgegangen bin, dass man dann, oder was uns auch gesagt wurde, so, ja, da könnt ihr euch wahrscheinlich später einen Job aussuchen, quasi. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, weil ich nie so richtig klassisch in Softwareentwicklung gearbeitet habe. Aber die Gedanken hatte ich damals nicht, nee.
Ja, dann ist die Folgefrage, die ich jetzt schon im Kopf hatte, vielleicht umso interessanter, und zwar alles klar. Das heißt, erstmal keine Bedenken, voller Begeisterung, ab geht's in diesen neuen Karriereweg. Dann die Zusage bei Dedelic, du hast ja schon gesagt, das Studio, dessen Spiel du toll fandest, wo du auch dann, kann ich mir vorstellen, gemerkt hast, so, läuft der richtig gut an, ne? Bewerbung und direkt hier irgendwo gelandet als Praktik. Jetzt ist es aber ja so, also wir alle kennen, selbst wenn man sich nur ein wenig in dieser Branche umhört, die Geschichten, die Dedelic auch gerade, deswegen habe ich gefragt, in dieser Zeit zu betreffen, was die Ausbeutung von Praktis angeht, bis hin zu, ich sag mal, zwischenmenschlich schwierigen Umgangsformen. Da habe ich auch selbst dann über dieses Hörensagen hinaus mich mal vor einiger Zeit schon damit beschäftigt im Rahmen einer Reportage und habe da auch ganz viel mit Betroffenen gesprochen und auch Ex-Dedelic-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da wurde mir all das im Großen und Ganzen bestätigt. Also einzelne Anekdoten, wo ich dann beim Zuhören mir dachte, um Gottes Willen, ich wüsste nicht, wie ich damals da hätte arbeiten können, wenn ich da einen Job gehabt hätte. Und jetzt frage ich mich zum einen, hast du das in deiner Zeit dort auch so mitbekommen, miterlebt? Und zum anderen, mit welchem Gefühl bist du denn dann da wieder raus aus der Dedelic-Station?
Jetzt wird's knifflig. ich hatte eigentlich die ganze Zeit, ich habe mich da eigentlich super zu Hause gefühlt damals. Mhm. Das muss man, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Tenor, den man von allen Leuten, zumindest aus der Zeit, ich weiß nicht, für spätere Zeiten kann ich nichts drüber sagen, aber den man so aus der Zeit hört, dass das eine sehr familiäre Atmosphäre war, ja, ne? Und echt der Teamzusammenhalt auch super, super gut war. Und deswegen war ich auch super begeistert eigentlich davon, deswegen bin ich auch mit einem sehr positiven Gefühl dabei rausgegangen, Ende meines Praktikums. Bin aber gleichzeitig, bin dann tatsächlich in diesen Games Master, das ist jetzt so ein bisschen der Bogen zu dem, was ich vorher erzählt habe, ne? Zu dem Games Master, über den ich vorher dann gelernt hatte, doch gegangen, statt jetzt irgendwie direkt bei der Dalek zu bleiben, obwohl die mir es angeboten hatten, weil ich doch gedacht habe, Studium war doch nicht so schlecht, lassen wir noch einen Master dranhängen, einfach nur so aus. So ein bisschen vielleicht auch aus Ego. Dann kann ich noch einen Master machen, dann habe ich noch einen Master, kriege ich vielleicht noch einen besseren Job. Kann auch noch mal mich ein bisschen ausprobieren und bin jetzt nicht gleich, ne, fix in dem Studio drin, sondern kann irgendwie noch mal mit Studis irgendwie was machen, genau. Und habe dann mich dagegen entschieden, dort zu bleiben. Ich weiß von diesen ganzen Sachen kenne auch deinen Artikel, den habe ich auch gelesen. Ach. Fand ich auch gut.
Ja, vielen Dank.
Ich bin sehr interessiert, was diese ganzen Dalek-Sachen angeht, ja. Ich kann das aber nicht, also von toxischer Arbeitsumgebung nicht erster Hand bestätigen damals.
Ja.
Das war vielleicht auch ein bisschen einfach eine andere Zeit.
Ja, nö. Ich war auch einfach nur neugierig. Also gar nicht, ne, dass du da jetzt irgendwas bestätigst oder so, sondern ich war einfach nur neugierig, in welches Umfeld du da dann so reingeraten bist, weil da gab es ja auch mehrere Phasen, sage ich mal. Ne? Man kann ja auch durchaus Glück gehabt haben, sage ich mal. Und vor allem diese schöne, wie du es ja auch schon beschrieben hast, das habe ich auch so immer wieder mitbekommen, diese wirklich schöne Atmosphäre im Team, die ja auch, das ja auch auf eine gewisse Weise zusammengeschweißt wurde, dann einfach auch genossen haben. Und das klingt ja ganz so, als hättest du da vor allem auch die guten Momente mitgenommen. Das ist ja richtig schön. Das heißt, danach bist du dann ins Studium wieder reingestartet und jetzt wird's interessant, also noch interessanter als ohnehin schon, denn ich habe hier gelesen, 2014 ist jetzt quasi in der Biografie der nächste große Punkt, nämlich die Gründung von Osmotic gemeinsam mit Melanie Taylor und Michael Kluge. Und ihr alle habt euch, auch wenn ich das richtig gelesen habe, an der HAW kennengelernt. Ist das erstmal korrekt?
Das ist korrekt, genau.
Okay, jetzt ist die große Frage und das war jetzt häufiger hier schon ein Thema, wenn Gäste wie du aus der Spielebranche berichtet haben, dass sie ein Studio gegründet haben, aus der Uni quasi heraus, zum Abgang dann, war immer meine Frage und ich stelle sie auch dir, warum eigentlich? Also was war bei dir oder bei euch der Moment, wo ihr gesagt habt, alles klar, es reicht uns nicht, einfach nur zu wissen, wir können gut miteinander arbeiten, nein, wir gründen jetzt ein Studio gemeinsam. Ich finde das jedes Mal aufs Neue völlig faszinierend und beeindruckend, wenn Menschen diesen Schritt gehen. Deswegen frage ich auch dich, was war da los? 2014 oder kurz davor, dass ihr gesagt habt, alles klar, das heilige Trio, wir gründen jetzt sowas.
Ja, vielleicht muss ich da doch noch mal einmal ganz kurz einhaken, weil tatsächlich waren da Melanie und ich. Wir waren halt aus dem einen Jahrgang und Micha, der jetzt auch bei mir immer noch, also oder bei Osmotic immer noch mein Co-Geschäftsführer ist quasi, der war in einem anderen Jahrgang im Games Master und wir haben mit, es ist ja so in dem Games Master, das ist glaube ich auch schon häufiger bei dir Thema gewesen in anderen Podcasts, dass da ja verschiedene oder dass man da ja immer ein semesterübergreifendes Projekt macht, ne?
Ja.
In dem Games Master an der HAW. Und das war bei uns auch so. Wir waren der zweite Jahrgang jemals, dass es diesen Master gab. Und auch irgendwie ein super kleiner, also wir waren irgendwie nur 9 Leute. Und wir waren eins von den beiden Teams, die es nur gab, von den 2 Projekten. Und wir haben ein Spiel gemacht, das hieß Ground Play, also wie Playground, nur umgekehrt. Haha.
Ich stelle mir so vor, dass du jedes Mal, wenn du von dem Spiel erzählst, genau diesen Gag machst.
Ja, ich irgendwie schon.
Sehr gut. Ah, schön.
Und das ist ein bisschen so ein, kannst du dir das vorstellen, wie so ein bisschen so ein düsteres, Tim Burton-eskes Kinderzimmer, also wo du so verschiedene Spielzeuge, du spielst so einen Spielzeugkater und kannst dich dann in andere Spielzeuge verwandeln, beziehungsweise mit denen verschmelzen. Das ist dann so eine Art Puzzle-Plattformer. Und da haben wir so einen ganz kleinen Prototyp damals gebaut. Wahnsinnigerweise zu unserer Riesenüberraschung, wir haben den einfach mal aus Spaß beim Deutschen Computerspielpreis eingereicht und damit den Nachwuchspreis gewonnen, der damals auch schon ganz gut mit 35.000 Euro, wenn ich mich nicht täusche, dotiert war. Und ich sag gern, wenn ich diese Geschichte erzähle, das sage ich auch jedes Mal, dass das bei uns einfach so merkwürdig ist, weil es eigentlich umgekehrt ist als bei den meisten anderen Studios. Die meisten anderen Studios, glaube ich, haben die Idee, sie wollen sich gründen und suchen dann Geld. Und wir hatten halt das Geld aus dem Gewinn und haben uns dann überlegt, oh, wir müssen jetzt irgendwas damit machen. Ja, dann lass doch gründen. Und genauso war das dann. Also, dass wir halt das, wir wollten eigentlich gar nicht unbedingt gründen. Ich glaube, niemand hatte so richtig die Absicht, da zusammen jetzt was zu gründen. Aber plötzlich hatten wir dieses Geld.
Ja.
Und du musst halt irgendwas damit machen. Also ich meine, wir hätten auch sagen können, wir lehnen es ab oder so. Es war aber auch irgendwie doof. Und dann haben wir, also wir waren eigentlich ein Team von 4 Leuten. 2 Leute hatten schon mehr oder weniger einen Job in der Zwischenzeit. Und dann haben wir gesagt, seid ihr damit einverstanden, wenn wir das nehmen, weil das halt zweckgebunden ist auch. Und damit eine Firma gründen. Und die waren damit einverstanden und dann haben wir das gemacht. Also Melanie und ich. Und dann haben wir quasi uns noch den Micha dazugeholt. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie das genau gelaufen ist.
Ja.
Das ist irgendwie so eine Erinnerungslücke bei mir. der ist auf jeden Fall irgendwann dazugestoßen und als Programmierer, weil wir wussten, wir brauchen noch einen Programmierer. Hätte auch programmieren können. Ich wollte das aber nicht. Ich wollte eigentlich nie so richtig dann Programmieren als Hauptberuf in diesem Team machen, sondern eher so Richtung Game Design und Writing und sowas. Haben uns dann den Michael Kluge noch als Mitgründer sozusagen dazu geholt. Genau.
Krass, also dieses Crownplay hat ja dann wirklich eine ganze Menge möglich gemacht. Also nicht nur eure Ausgründung dann als Studio, wie gesagt, Osmotic, sondern dann ja auch indirekt das Entstehen eures ersten Spiels und damit ja auch direkt eines Hits, und zwar dieses Orwells-Spiels. Mhm. Ich sag mal, ein Spiel, ganz grob, ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen genauer erklärt, Überwachungsstaat, Datenschutz und sowas. Bevor wir dahin kommen, nochmal ganz kurz zurück zu diesem Spiel, das ja quasi die Grundlage für all das dann war, nämlich dieses Crownplay eben. Was würdest du sagen, rückblickend, das ist jetzt schon einige Jahre her, hast du aus der Arbeit an diesem Spiel mitgenommen, wo du denkst so, okay, gut, dass ich diese Lektion einmal gelernt habe?
Du meinst das von Orwell, ne?
Nee, von Crownplay. Ja, ganz früher.
Oh, okay. Was habe ich davon mitgenommen? Dass es besser ist, wenn ich nicht programmiere.
Okay, das musst du erklären.
Nein, ich bin... ich war der einzige Programmierer so richtig an dem Team und ich war nie so, ich habe das Gefühl, es macht mir Spaß, aber es ist nicht so richtig was ich die ganze Zeit machen will. Und ich habe das Gefühl, ich habe da sehr, also man hätte sehr viel besser, mit sehr viel mehr Plan irgendwie was entwickeln können. Und ich habe das so ein bisschen gestudiert, hatte ich so das Gefühl. Und es hat mir viel mehr Spaß gemacht, irgendwie auch Charaktere da so halb in der Programmierung mit zu animieren oder sowas und dafür zu sorgen, mehr als mich irgendwie mit technischem Krams auseinanderzusetzen. Was noch? Vielleicht, dass ich, also das Team hatte damals auch so gewisse, das hat nicht von vornherein so richtig gut zusammengearbeitet. Das ist, ich glaube, eine wichtige Lektion ist, glaube ich, gewesen, dass ich unbedingt mit, wenn wir jetzt gründen, mit Leuten arbeiten muss oder dass wir uns einfach irgendwie verstehen, dass wir alle das Gleiche wollen, weil ich glaube, das war das Problem damals. Das ist, glaube ich, bei vielen Studieteams vielleicht so, wenn man so zusammengeworfen wird, dass man eigentlich was anderes will daraus und dass wir das, aber wenn wir jetzt zusammenarbeiten in einem Hintergrund, wo wir Geld mit verdienen wollen und so und was lang funktionieren soll, dann müssen wir uns eher darüber klar werden, was wir wollen. Vielleicht das. Ja.
Ja, super spannend. Wenn ich fragen darf, spielt es ist ausgerechnet, heißt dieses Spiel genauso, dass ich mit meinem letzten fränkischen verbleibenden Akzent so Schwierigkeiten habe, das auszusprechen, weil ich immer aus einem G ein K mache und aus einem P ein B. Und ich habe es eben schon einmal falsch gesagt. Also, ich konzentriere mich jetzt richtig. Also nochmal. Groundplay, ich krieg's, besser wird das nicht mehr. Also dieses Spiel, ist das eines, wenn ich fragen darf, das heute noch ich sag mal, auf deinem Desktop liegt, wo du dann manchmal so nachts um vier, dann das so, ne, der Mond scheint so rein, du sitzt vorm PC und denkst dir, komm, ich guck mir das jetzt nochmal an. Und dann öffnest du das und schaust dir das nochmal an und denkst danach über Frühjahr und wie das so war. Ist das so ein Spiel, so ein kleines Tor in die Vergangenheit, oder hast du schon seit Jahren dieses Ding nicht mehr angefasst?
Ehrlich gesagt, ich hab's, das Spiel an sich habe ich wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich es noch irgendwo habe. Ehrlich gesagt, was ein bisschen traurig ist, kann sein, dass es auf irgendeinem alten Rechner oder so von mir oder einer Festplatte oder sowas verstaubt. Ich müsste mal gucken, oder wir haben es vielleicht haben wir es im Büro noch irgendwo auf einem Server. Mal schauen. Aber nee, tatsächlich habe ich da lange nicht reingeguckt, aber tatsächlich denke ich oft über genau diese Entscheidung nach, weil da, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen zu dem Thema mit den Entscheidungen, was ich nämlich da auch wahnsinnig oder was ich wahnsinnig interessant finde für mich und worüber ich euch oft nachdenken muss, ist, ich war ursprünglich in dem anderen Team. Die haben, oder also als wir noch die Teamfindung hatten, war das so, wer möchte denn welches Team? Und ich war ursprünglich, hatte ich mich gemeldet für das andere Team. Und dann hieß es aber, ja, das Team hat einen Programmierer oder hat zu viele Programmierer, das andere Team braucht noch einen Programmierer. Und dann habe ich mich freiwillig gemeldet, dass ich in das andere Team gehe. Und wenn du jetzt
was das ist aus dem anderen, ja, was ist aus dem anderen Team geworden? Weißt du das?
Ich weiß nicht, ob die.
Ihnen hat ein Programmierer gefehlt und deswegen.
Ich habe nicht mehr Kontakt zu all den Leuten. Mit denen habe ich neulich noch geschrieben, eine E-Mail. Also die sind sehr viel jetzt so, glaube ich, so in der Softwareentwicklung allgemein. Ich glaube, die haben gar nicht mehr so viel mit Games direkt zu tun. Kann ich mal sagen, dass ich jetzt was Falsches erzähle?
Ja,
doch, das ist also die Animatorin von denen ist bei Rockstar gelandet, wenn ich mich nicht täusche.
Abgefahren. Okay, das heißt, wir haben wirklich so einen Moment von, wenn Ash Ketchum damals nicht verschlafen hätte, hätte er tatsächlich Bisasam gewählt, das ist ja überliefert. Er hat aber verschlafen, deswegen hat er Pikachu kennengelernt und uns 12 Staffeln Pokémon-Serie beschert. Das heißt, wir haben hier einen Moment ähnlicher Bandbreite.
So ungefähr. Deswegen, da denke ich halt häufiger drüber nach. Also gar nicht so sehr über das Spiel an sich, sondern so, ne, was das ausgelöst hat. Das finde ich, manchmal so ein sehr humbling Moment, also dass man, woran man irgendwie so festmachen kann, was Kleinigkeiten irgendwie verändern.
Ja, abgefahren. Dann können wir von hier aus einfach direkt diesen Faden weiterspinnen, weil da wartet jetzt quasi schon wieder die nächste spannende Entscheidungssituation in deiner Vergangenheit auf dich und euch. Und zwar die Frage, und die ich ja auch so faszinierend finde, jetzt als jemand, der jetzt nicht jeden Tag ein Spiel entwickelt, was für ein Spiel wollen wir eigentlich machen? Also wir haben jetzt Geld, ich versetze mich jetzt in eure Lage, wir haben jetzt Geld, wir haben quasi schon Rückenwind, wir haben unser Projekt da, wurde ausgezeichnet, wir haben ein Studio gegründet, alles ziemlich aufregend, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden. Was machen wir jetzt eigentlich? Und daraus heraus, das zeigt ja die Geschichte, entstand dann Orwell, dieses Spiel, von dem ich jetzt eben schon erzählt hatte, das ja auch offenbar eine sehr gute Entscheidung war, weil das hat ja also wirklich Auszeichnungen bekommen, Preise, das hat auch einen super guten Leumund und tolles Feedback und so weiter, scheint sich auch gut verkauft zu haben. Das scheint ja eine gute Entscheidung gewesen zu sein, aber wie habt ihr das eigentlich entschieden? Weil die Möglichkeiten, ich stelle mir das ja, es ist ja quälend, man kann ja alles im Grunde machen.
Ja, das ist immer wieder eine interessante Frage, so wie entscheidet man sich, welches Spiel man jetzt als nächstes macht, welches Projekt und so. Wir haben damals, ja, wie haben wir das entschieden? Also wir wussten, Groundplay können wir nicht so richtig machen. Das haben wir erst versucht, aber dann hätten wir das irgendwie mit den Rechten auseinander trennen müssen, mit den Leuten, die da vorher ja mit dran waren und so. Und das Spiel war ehrlich gesagt auch, also wenn wir dann richtig coolen so 3D-Plattformer hätten rausmachen wollen, das wäre halt einfach viel zu aufwendig gewesen für das, was wir damals hätten machen können. So, das haben wir uns einfach gar nicht zugetraut. Und dann haben wir überlegt, was können wir noch machen? Und das war so ein bisschen die Zeit damals, das war so Ende 2013, Anfang 2014, da gab es gerade, Papers, Please war da gerade rausgekommen, was du ja sicherlich kennst.
Ja.
Und das war, fand ich ein sehr spannendes Spiel, weil mir das so ein bisschen das erste Mal so richtig bewusst klar gemacht hat, welche Macht auch einfach in Spielen steckt, eine gewisse Situation zu versetzen, die man so eigentlich vielleicht nicht kennt und dann eben auch ein gewichtige Entscheidung eben treffen zu müssen. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre voll cool, wenn wir auch sowas machen könnten. Und meine, so ein bisschen die Idee dazu. Ich schreibe das jetzt einfach so ein bisschen mir auf die Fahne. Ich habe dann versucht, also die anderen hatten auch einen anderen Anteil daran. Ich will das jetzt nur nicht, also ich will das jetzt nicht falsch darstellen oder so, aber wir haben das dann besprochen. Ich habe das so ein bisschen, glaube ich, in die Runde gebracht. Wollen wir nicht irgendwie einen Thriller machen, der komplett auf einem Desktop spielt? Und ich hatte keine Ahnung, um welches Thema das gehen soll dabei. Sondern es war einfach nur so die Idee, da brauchen wir nicht viel Animationen, wir machen einfach irgendwie UI und können vielleicht eine Story erzählen, die nur irgendwie auf einem Desktop spielt. Ne? Also dass du guckst dir irgendwelche Dokumente an, keine Ahnung, chattest mit irgendwelchen Leuten und machen einen super minimalistischen Thriller irgendwie nur damit. Genau. Und ja, das kam, glaube ich, im Team ganz gut an. Aber es war nicht so richtig klar, also, oder mir war auch vor allen Dingen damals noch nicht so richtig klar, worum es da jetzt dann gehen soll. Es war halt so die Idee, ja gut, Thriller, Desktop, aber worum soll es denn da gehen? Was ist eigentlich das Thema? Und was für eine Art von Geschichte kann man gut darin erzählen? Und dann kam wieder mal der Zufall, dass das gerade auch der Zeitpunkt war, wo eben die Snowden-Leaks halt super präsent waren. Und dann, das war so ein bisschen so wie so ein Geistesblitz. So Überwachung, das ist doch perfektes Thema eigentlich genau für so einen Thriller auf dem Desktop, wo es irgendwie um Überwachung geht. Und du bist derjenige, der überwacht, weil dann hast du auch gleich einen Grund, dass du andere Leute, dass du bei anderen Leuten irgendwie in die Dokumente reinschaust und so. Und darüber erzählt man dann eine Geschichte. Ja, das war so die erste Idee von Orwell. Und tatsächlich war das Urkonzept, ich habe das neulich mal wiedergefunden, es war irgendwie auch nur so eine DIN A4-Seite und das war auch noch sehr Papers, Please ähnlich tatsächlich, weil da ging es noch drum, dass man irgendwie in die Dokumente über Leute irgendwie reinschaut, in deren Facebook und keine Ahnung was, und dann entscheiden muss, einfach nur, schätzt man diese Person als gefährlich ein oder nicht? Sehr Papers, Please-mäßig, genau. Und davon haben wir uns dann immer weiter entfernt sozusagen mit jeder Iteration weiter. Aber genau, und wir sind dann einfach bei der Idee geblieben, weil das schien uns von der Aufteilung her so ein Game Designer Writer, ein Artist, also meine Kollegin Mel und ein Programmierer, Micha, schien uns das eine gute Aufteilung, als wenn wir das zu dritt gut schaffen könnten. Und dann haben wir das immer weiter verfolgt, genau.
Ich habe jetzt schon vorweggenommen, das Spiel kam ja wahnsinnig gut an. Hattet ihr während der Entwicklung Zweifel, ob das eine gute Idee ist? Weil ich finde, der Pitch ist ja nicht nur recht ungewöhnlich, sondern auch, ich sag mal, also riskant. Das ist ja jetzt nichts, kein No-Brainer, wo man sagen würde, alles klar, das wird auf jeden Fall ankommen. Sondern es ist ja schon so ein kleiner Sprung in eine gewisse Nische. Thematisch, aber auch in der Präsentation. Hattet ihr da Sorgen?
Ja, total. Also ich weiß nicht, wie es den anderen ging. Ich kann mir vorstellen, dass die auch Sorgen hatten. Ich hatte gravierende Sorgen. Am Anfang nicht. Am Anfang geht man ja manchmal vielleicht noch so ein bisschen blauäugig rein und denkt sich so, ja, voll cool, was wir jetzt alles machen könnten und so, und ist erstmal begeistert davon, bis man irgendwann merkt, wie schwer das ist, was man gerade macht, wenn man das gut machen will. Ja. Je länger das Spiel sich hingezogen hat, desto mehr habe ich schon gedacht, dass ich weiß nicht, ob das gut ist, ehrlich gesagt, weil gerade wie du sagst, also das ist kein einfacher Pitch, weil das halt auch ein sehr textlastiges Spiel ist, ne? Und wir wissen alle, wie gerne Leute lesen und dann noch auf dem, wenn sie eigentlich was spielen wollen und auf dem Bildschirm und so. Und ich war zwischendrin war ich auch echt davon überzeugt oder gegen Ende der Entwicklung, das ist so langweilig, das wird niemand spielen. Und alle werden es scheiße finden. Ja. Also ich hatte da schon echt größere Zweifel auf jeden Fall. Am Anfang, wie gesagt, nicht so. Da war ich eigentlich davon überzeugt, voll gute Idee mit irgendwie Thriller und so. Und war auch ein bisschen mit der Grund, dass das halt ein aktuelles Thema war. Und wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, ja, wir sind ein kleines Indie-Studio, wir können nicht viel in Marketing stecken. Aber wenn wir das Thema aufgreifen, vielleicht schreiben dann Leute darüber. Das war so ein bisschen, das hat da mir überwogen. Und dann irgendwann haben bei mir auf jeden Fall angefangen, die Zweifel zu überwiegen von, ja, ist das denn gut? Ist das überhaupt spannend, was wir da machen? Ja.
Hochinteressant. Jetzt ein letztes Mal noch zu Orwell dazu, bevor wir zu eurem jetzt aktuellen Spielprojekt kommen. Es ist so viel zu reden, die Zeit läuft davon, aber es ist alles sehr interessant. Kannst du es rückblickend dir erklären, beziehungsweise wie erklärst du es? Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass das Spiel erschienen ist, Orwell, dass das eben so gut ankam. Wo würdest du sagen, war so der entscheidende Punkt, den ihr richtig gemacht habt, ob jetzt Marketing, in der Entwicklung, in der Kommunikation, vielleicht auch einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Würdest du sagen, da gibt es so eine entscheidende Stellschraube, da habt ihr ja genau richtig gehandelt?
Ja, ich glaube, es war, das Thema war, ich glaube, das war eine gute Idee, das Thema zu wählen, weil das Thema einfach aktuell ist und es ist auch länger aktuell, beziehungsweise es ist auch immer noch aktuell. Also tatsächlich verkauft sich das Spiel, also man merkt es jetzt schon, ne, das ist ja jetzt auch schon bald 8 Jahre alt.
Ja,
Das verkauft sich aber noch. Und tatsächlich auch gar nicht so, also natürlich nicht grandios, aber okay.
Ja, ja.
Für ein 8 Jahre altes kleines Indie-Spiel ist das schon ganz gut, würde ich sagen. Und wir sind auch echt ganz, ganz glücklich damit. Und ich glaube, das ist echt viel dem Thema geschuldet, dass das Thema einfach nicht an Aktualität verliert. So. Und ich glaube, die Wahl des Themas war gut. Die Wahl, wir sind eigentlich... Der Titel war nie so gedacht, so zu bleiben. Ne? Das Spiel hieß, weil ich bin furchtbar mit Titeln, deswegen auch immer die Anekdote mit Groundplay, wo ich glaube nicht, dass das war gar nicht meine Idee. Aber ich mag überhaupt nicht irgendwie so Titel finden und bin auch furchtbar schlecht da drin, ist zumindest mein Gefühl. Und hatte das Ganze einfach nur Projekt Orwell genannt. So, das steht auch immer noch auf dem ersten Konzept obendrauf. Und ja, weil wir keine bessere Idee hatten, haben wir es dann einfach Orwell heißen gelassen. Und ich glaube aber, dass das eine gute Idee war, weil jeder irgendwie oder viele Leute mit Orwell sofort irgendwie so 1984 und Dystopie und sowas verbindet und das so ein bisschen einfach erklärt, worum es geht. Also man hat gleich so eine Erwartungshaltung. Ich glaube, das war nicht so schlecht, dass das so heißt.
Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, springen wir von dort aus zu eurem aktuellen Projekt, das tatsächlich für mich eine ganz große Überraschung bereithielt. Und zwar heißt dieses Spiel Closer the Distance. Mhm. Da gibt es ganz aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme die Möglichkeit, eine Demo zu spielen im Rahmen des Steam Next Fest, ist das, glaube ich. Habe ich auch direkt genutzt, da hast du mich sogar noch drauf hingewiesen. Mhm. Dann dachte ich mir schon, ach Daniel, längst installiert, gar kein Problem. Ich habe mir das doch schon längst angeguckt. Und da muss ich sagen, ich bin richtig überrascht gewesen, weil... das erzähle ich jetzt ganz kurz und dann muss ich direkt fragen, warum das eigentlich so ist. Ich habe nichts, also von diesem Spiel aktiv mitverfolgt, weil ich mag das immer ganz gerne, wenn ich so weiß, okay, mich interessiert sowieso, was da passiert und das war bei dem Spiel der Fall. Ich kannte Orwell und wusste, egal was es ist, ich werde mir das eh angucken, was ihr da als nächstes macht. Und dann genieße ich es auch immer sehr, relativ unwissend in diese Spiele reinzugehen, so ein bisschen aus demselben Grund, warum ich auch keine Filmtrailer gucke, weil ich mag einfach, wenn man so ein bisschen auch überrascht wird von Einzelheiten, von Details, von Features und so weiter und so fort. Und hier hat das fantastisch geklappt. Ich wusste, das Spiel dreht sich offenbar, das ist der offizielle Klappentext, um, ich sag mal, einen Unfall im Rahmen einer Familie und jetzt geht es im Spiel darum, wie so die Familie und offenbar auch Angehörige mit diesem Unfall und diesem schlimmen Ereignis so umgehen. Mehr wusste ich nicht. Und dann starte ich das Spiel, ne? Und dann sehe ich so, alles klar, man wird an die Hand genommen, es wird erzählt direkt zu Spielbeginn von einem Unfall, man bekommt ganz unmittelbar mit die Reaktion von einem jungen Mädchen, von der Schwester, von dem Vater, von der Mutter, ganz bedrückende Szenen werden da im familiären Zusammenleben gezeigt und ich dachte, alles klar, das ist jetzt so ein Spiel, ne? Du wirst jetzt sehr auf diese Schiene der Traurigkeit gesetzt, was ja auch völlig in Ordnung ist und du fährst jetzt quasi diese Reise lang und lässt dir da eine Geschichte erzählen, sehr nah geführt an dem, was da eben passieren soll. Und dann... Bäm, öffnet sich die Spielwelt. Und ich hatte wirklich, was ist denn jetzt los? Es stellt sich nämlich heraus, das ist im Grunde das Intro gewesen, was ich da erlebt habe. Und jetzt beginnt sich das Spiel zu öffnen und daraus wird, wie beschreibe ich das, so eine Art tragisches Sims oder ein Management-Simulator der Trauerbewältigung. Weil jetzt plötzlich ist man in so einem kleinen Dörfchen, sage ich mal, und hat Möglichkeit mit ganz vielen Leuten zu interagieren, die bei ihrem Umgang mit diesem Ereignis zu beobachten, teilweise auch in deren Leben zu treten und mit denen direkt zu interagieren. Und alles scheint auch mehr oder weniger zeitgleich abzulaufen. Man kann durch die Spielwelt scrollen und zoomen und gucken, was machen die ganzen Figuren hier gerade. Ich habe sowas auf eine Weise noch nie gesehen und ich fand das so faszinierend. Und jetzt meine Frage an dich und auch damit ja im Grunde an euch als Team. Wie kam es denn jetzt zu dieser Idee? Das ist ja, ich sehe so ein ganz kleines bisschen die DNA von Orwell und die Idee, ne, der Überwachung und des Blickes, ne, in den Köpfen der Leute und so. Man sieht schon so ein bisschen, woher das kommt, aber trotzdem, also woher diese Idee?
Ja, das ist auch wieder so eine lange Geschichte. Und da, also, das ist auf jeden Fall durch noch mehr Iterationen gefühlt gegangen als Orwell. Wir haben ja nach Orwell noch ein zweites Orwell sozusagen gemacht, Ignorance is Strength, was wir auch erst gar nicht machen wollten, aber weil das erste so gut funktioniert hat und die Leute nach dem zweiten Teil gefragt haben, haben wir das dann gemacht. Und nachdem wir das dann irgendwann durch hatten und wir auch noch Loka und einen Mobile Port und so gemacht haben, wollten wir dann immer was Neues anfangen. Und ich hatte mich schon so ein bisschen während wir noch an Orwell gearbeitet haben, hatte ich mich schon so ein bisschen in das originale Life is Strange, sage ich mal, als Projekt verliebt, sage ich mal. Mhm. Das hat irgendwie für mich super gut funktioniert. Ich mochte das total gerne. Ich mag das auch immer noch total gerne. Und ich habe dann versucht, die anderen Leute davon zu überzeugen, wollen wir nicht irgendwie ein Drama oder so ein bisschen so in dieses Slice of Life alltägliches Drama irgendwie gehen. Und und dann haben wir Anfang 2019 war das, glaube ich, wollten wir auch die europäische Förderung quasi für unser nächstes Projekt beantragen. Also heißt Creative Europe Media. Und damals haben wir auch noch, da haben wir dann noch über verschiedene Projekte gebrainstormt, genau. Und eins davon war Closer the Distance, was da auch, glaube ich, weiß ich gar nicht, hieß irgendwie noch anders, glaube ich. Und da hatten wir, glaube ich, so 3, 4, 5 Ideen, die ich jetzt aber auch alle nicht mehr weiß. Ich weiß, eins davon war, dass man einfach, dass man Leute verhört quasi. Also auch so ein bisschen so in die Orwell-Schiene, dass man andere Leute verhört, aber egal. Eins davon war Closer the Distance im Endeffekt, was aber noch ein bisschen mehr, es war so ein bisschen mehr rätsellastiger, die ursprüngliche Idee. Also dass man so bestimmte Problemsituationen im Alltag dann so, also dass man so eine Art Time Loop hat und die dann auflösen muss, weil die sich immer wieder wiederholen und dann musst du irgendwelche Kleinigkeiten im Alltag ändern und dann löst sich die Situation irgendwie auf. So war das ganz, ganz, ganz ursprünglich mal. Und genau, und irgendwie haben wir uns dann dafür entschieden, für dieses Konzept, weil ich glaube, das war auch das, wozu uns einfach am meisten eingefallen ist. So, und das haben wir dann da eingereicht und da hat es dann so 5, 6 Monate gedauert, bis wir da sozusagen die Zusage bekommen haben für die Förderung. Und dann, genau, dann stand so ein bisschen die Grund-DNA, dass es eben irgendwie einen Ort mit Leuten gibt und man sich so durch diese Szenen quasi puzzelt. Und dann, also so war zumindest die Idee. Und dann haben wir das aber nach und nach immer so ein bisschen weiter davon wegbewegt, weil wir wollten halt nicht... Ja, wir wollten nichts machen, was sich so sehr arg nach einem klassischen Adventure anfühlt, weil wir schon eigentlich auch immer so ein bisschen neue Sachen ausprobieren wollen und Time-Loop-Sachen gab es ja auch schon häufiger und dann haben wir das nach und nach immer mehr da rausgeworfen und dann eben eher gesagt, gut, können wir das nicht noch weiter pushen in Richtung Simulation, weil zwischendurch ist halt dann so ein bisschen die Frage aufgetaucht, was ist eigentlich das Interessante an diesem Spiel? Mhm. Und das Interessante an dem Spiel war für uns dann diese Dorfgemeinschaft einfach, diese Charaktere, die alle irgendwie zusammenhängen. Und das ist das so ein bisschen das, was das Spiel am ehesten einzigartig gemacht hat für uns. Und das konnte man am besten erzählen, indem man halt wirklich versucht, dieses Dorfleben zu simulieren, sage ich mal. Also dass du wirklich Charaktere hast, die in Echtzeit ihren alltäglichen Sachen irgendwie nachgehen und die du dann beeinflussen kannst, dahingehen. Und dann hat sich so ein bisschen die Idee von eben, wie du es gesagt hast, ein trauriges Sims, das haben wir tatsächlich, oder ein dramatisches Sims oder so, das haben wir tatsächlich schon häufiger gehört, aber das finden wir eigentlich auch ganz gut, wenn jemand unser Spiel mit Sims vergleicht, weil Sims schon eine Rieseninspiration auch war dafür dann.
Ich finde die Idee halt so krass. Wie gesagt, ich habe sowas noch nicht auf eine Weise gesehen, wie so ein soziales Netz dann umgeht mit dieser einen großen Nachricht. Und man sieht jetzt schon in den Reaktionen der Leute im Spiel quasi ganz am Anfang der Demo auch. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Reaktionen, Betroffenheit, Verbitterung, aber auch manchen Leuten ist es einfach egal. Und jetzt als Dorfkind, sage ich mal, ich komme aus einem 500-Einwohner-Dorf, wenn es ein gutes Jahr war, meistens sogar noch weniger, bin natürlich dann super neugierig. Ich sag mal, wie sage ich das denn? Wie viel, wie sage ich das jetzt? Also, lass es mich vielleicht so sagen. Ich habe ja Erfahrungen gesammelt mit genau solchen Szenarien in meinem eigenen Leben und bin da vertraut geworden. Und ich glaube, viele da draußen, die auch aus einem Dorf kommen in Deutschland, kennen das. Diese typische deutsche Dorfmentalität, was so Reaktionen angeht auf bestimmte Ereignisse. Das fängt ja schon an mit, der Gustl Schorsch war am Sonntag nicht in der Kirche. Um Gottes Willen. Das ist erstmal Gespräch bis Donnerstag. Und dann gucken wir, ob noch was Neues passiert ist. Also diese Szenen kenne ich aus meinem Leben und ich bin natürlich neugierig, ob ich auch solche Dinge dann quasi wiederfinde oder ob das Bild eines Dorfs und seiner Gemeinschaft dann doch ein bisschen internationaler in dem Spiel ist. Das denke ich jetzt einfach mal. Aber das sind so Anknüpfpunkte, die ich da habe und da bin ich schon sehr interessiert dran. Wie fühlt sich's für dich gerade so an? Das ist ja jetzt einer der Momente, wo so dieses Spiel mal so richtig an die Öffentlichkeit hinausgesprudelt wird. Hast du schon so ein bisschen im Rahmen des Steam Next Fest, weiß ich nicht, Reaktion reinholen können, ein Gefühl dafür entwickeln können, okay, wird das eine leichte Nummer, das zu vermarkten, wird das eher schwieriger? Kannst du da schon so ein paar erste Erkenntnisse mit uns teilen?
Also, erstmal bin ich super happy, dass wir haben, wenn wir Feedback bekommen haben, gerade so in Form von, wir haben so ein paar Preview-Artikel bekommen, wir haben schon ein paar Spielerinnen und Spielerstimmen bekommen, auch Leute, die es gestreamt haben, wo ich mal ein bisschen reingeguckt habe oder wir auch mal reingeguckt haben. Und ich bin echt wirklich, wirklich glücklich, dass das, es scheint wirklich sehr gut anzukommen bei den Leuten, die es gespielt haben. Das macht mich natürlich super happy und das Team ist auch super glücklich und was aber nicht heißt, dass also ich glaube, dass das Spiel trotzdem nicht einfach zu vermarkten ist. Und zwar, weil, wie du schon sagst, also ich glaube, selbst wenn du mehr zu dem Spiel reinguckt hättest, dann hätte man es vielleicht mehr oder hättest du das vielleicht, wärst du vielleicht nicht so davon überrascht worden, aber es ist cool, dass du überrascht wurdest. Dass das so eine Art diesen Sims-Charakter hat und eben so ein ganzes Dorf simuliert. Aber ich glaube, es ist einfach auch so dieses Spielgefühl, was man dann hat, dass man diesen ganzen Leuten irgendwie zugucken kann und dass man sich um die in irgendeiner Form kümmert und dass es so ein dieses Alltagsgefühl hat, dass es von Interaktion zu Interaktion irgendwie, von Dialog zu Dialog so ein bisschen springt und einfach so die ganze Zeit so einen Fluss hat. Das ist super schwer, den Leuten zu zeigen oder das zu vermarkten und klar zu machen, hey, ja, so fühlt sich das Spiel an und das ist eigentlich was relativ Einzigartiges. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht einfach, das zu vermarkten. Ja. Also ich glaube, man hat eher das Gefühl, wenn man auf das Spiel drauf guckt und guckt sich einen Trailer an oder so, das, was du gesagt hast, dass man das Gefühl hat, das ist so was du am Anfang auch gedacht hast, das ist so, ja, so ein Dramaspiel und das nimmt mich jetzt mit auf so eine vielleicht einigermaßen lineare Story, was ich jetzt auch gar nicht negativ meine oder so, einfach nur, dass man dann einfach einen anderen Eindruck von dem Spiel bekommt. Und genau, und das macht es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das zu vermarkten tatsächlich. Also es ist auch so, dass wir noch nicht so, also wir wünschen uns natürlich immer noch mehr Aufmerksamkeit, das tut wahrscheinlich alle, aber es könnten gerne immer noch mehr sein. So, es könnte gerne immer noch mehr Leuten auffallen, das Spiel.
Das ist übrigens eine Frage, die tut sich bei mir erst beim Zuhören jetzt gerade auf. Das scheint mir von meinem Eindruck her, du hast ja schon gesagt, ein Spiel zu sein, für das man auch, sage ich mal, einen bestimmten Rahmen braucht, um so richtig es wertschätzen zu können. Ich kann mir vorstellen, auf einer Messe wird das auch schwierig, sich vorzustellen, dass Leute sich darauf so richtig einlassen können, wenn drumherum ne Lärm und hat man Kopfhörer auf und Leute drängen mit dem Rucksack schon aneinander vorbei. Wahrscheinlich auch schwierig und ich stelle mir auch vor, dass zum Beispiel Streamerinnen und Streamer, die brauchen wahrscheinlich auch genau diesen Schwerpunkt so in ihrem Profil, dass sie sagen, okay, genau das ist super geil. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer haben da Bock drauf. Das heißt, auch glaube ich, dass nicht alle Personen, die da irgendwie rumstreamen, ideal sind, um das Spiel zu zeigen. Was mich zu der Frage führt, wäre das jetzt womöglich wieder so ein Spiel, wo die klassische Presse der ideale, ich sag mal, Besprechungspartner wäre, weil dort ein Rahmen vielleicht gesetzt werden kann, der viel besser zu diesem Spiel passt. Ist nur eine fixe Idee. Vielleicht klingt das auch völlig quatschig und du hast dich schon in gerunzelten Stirnfalten verloren, aber irgendwie klang das für mich gerade in meinem eigenen Kopf logisch. Wie stehst du dazu?
Also wir hoffen natürlich, also gerne, ich nehme gerne Presseartikel und ich bin auch wirklich, ich muss wirklich sagen, von den Previews, die ich bis jetzt gelesen habe, bin ich mega angetan, ja, weil die werden so ein bisschen Angst, dass die Leute das Spiel vielleicht auch irgendwie nicht, so ein bisschen missinterpretieren oder so und es dann eher langweilig finden. Also weil man kann, es ist auch ein Spiel, in dem man nicht, man bekommt so ein bisschen den Eindruck, man könnte vielleicht alles kontrollieren, aber so richtig kann man das nicht, weil es auch so ein bisschen um das Loslassen geht, weil die Charaktere eben auch manchmal einfach Sachen von alleine entscheiden und so.
Ja.
Dass das eher Leuten vielleicht sauer aufstößt, aber alles, was ich bis jetzt so gesehen und gelesen habe, wurde das tatsächlich aber auch so verstanden. Also, dass es eher ein Ding ist, wo man das eben akzeptieren muss, dass man zum Beispiel am Anfang, im ersten Tag im Spiel, wo man eben Conny steuert und sie versucht irgendwie allen Leuten zu helfen, aber sie prallt eigentlich so ein bisschen von allen Leuten ab. Das ist vielleicht jetzt nicht so der attraktivste Spieleinstieg, aber vielleicht realistisch, also dass man, ne, ich meine, man kann in dieser Situation einfach nicht viel machen erstmal und das schien aber ganz gut verstanden zu werden. Deswegen war ich da echt ganz happy. Also ja, Presseartikel finde ich ja, kann sehr gut funktionieren für das Spiel. Aber ich würde trotzdem gerne Streamer und Streamerinnen sehen, die das Ganze spielen. Und ich glaube, das kann auch und das darauf haben wir immer so ein bisschen gehofft. Weil das Spiel eben nicht, also das hat natürlich schon eine in sich ein bisschen lineare Story dahingehend, dass es immer so der Bogen von der Gesamtstory schon immer gleich und ähnlich und es kommen immer wieder die gleichen Sachen sozusagen vor, wenn du das Spiel spielst, aber du kannst halt Dinge schon anders angehen grundsätzlich, also dich um einen anderen Charakter viel, viel mehr kümmern oder dich in einer Sache komplett anders entscheiden oder so und dass das da gerade auch mit Streams sehr gut funktioniert. Also, dass man dann denkt, oh, ich hätte mich jetzt doch viel lieber um, weiß ich nicht, Charakter XY mehr gekümmert in der Situation und so. Und dann spiele ich das Spiel jetzt nochmal selber. Also, das ist schon so ein bisschen so eine Hoffnung, die wir auch haben, dass es einfach auch deswegen ganz gut funktioniert, auch für Streams.
Hast du denn schon, das ist jetzt die große Frage zuletzt, kannst du uns denn schon in Rätselform, auch wenn dir das lieber ist, einen Hinweis geben? Also, ich sag mal, bis wann wir, wie auch immer, wie viel Gigabyte wir auf unseren Festplatten freiräumen sollten, mit anderen Worten und viel einfacher formuliert, gibt's schon sowas wie einen Release-Zeitraum?
Ich darf's leider immer noch nicht sagen.
Schreib's mir, ich lese es dann einfach laut vor.
Ich ehrlich gesagt, wer auch immer jetzt deinem Podcast zuhört, wishlistet sehr gerne das Spiel, weil dann wir werden es bestimmt sehr, sehr bald bekannt geben. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, es ist sehr wahrscheinlich. Aber ich kann mich auch nicht festlegen.
Nee, um Gottes Willen, nicht, dass wir jetzt den Podcast wegschmeißen müssen. Lass das lieber.
Und es gibt immer so, unser Publisher entscheidet das ja auch in letzter Instanz, deswegen kann ich es nicht fest sagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich sehr, sehr nah.
Okay.
Also es ist jetzt nicht morgen oder so, aber nicht so weit weg.
Das nehmen wir. Das ist, finde ich, auch rechtlich nicht belangbar. Da kann uns kein Publisher dieser Welt was. Ich finde das okay. Können wir stehen lassen. Toll. Du, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, für mich war das eine Überraschung. Ich hatte ja keine Ahnung. Selbst gewähltes Schicksal wollte ich extra so haben und wurde dann sehr positiv überrascht und bin jetzt mal gespannt, wenn denn dann eines Tages dieses Spiel wirklich hier landet, wie es denn auch bei der Welt da draußen ankommt. Und wenn du magst, können wir da nochmal Kontakt zueinander aufnehmen. Sobald das Spiel da mal so ein bisschen in den Markt reingefallen ist, können wir ja nochmal drüber sprechen, wie es denn jetzt dann tatsächlich ankam. Ne? Also wie es jetzt tatsächlich dann war mit der Rezeption, stelle ich mir super spannend vor.
Ja, sehr, sehr
cool. Aber für heute bist du erlöst. Vielen Dank. Ich habe das sehr genossen. Ich kannte dich ja vorher noch gar nicht persönlich, nur quasi über Geschichten, ne, die man sich so erzählt und das Internet. Aber das war sehr schön. Ich habe das sehr genossen. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke gleichfalls. Kann ich nur zurückgeben. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich auch über deine Anfrage gefreut. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich drücke uns allen die Daumen für alles Mögliche und sag einfach mal, wir hören uns bald wieder. Das war's. Das war mein Gespräch mit dem wundervollen Daniel Marx. Vielen Dank an ihn und vielen Dank an euch da draußen für eure Zeit ein weiteres Mal. Fühlt euch herzlich eingeladen, nächste Woche am Sonntag wieder einzuschalten und die Zeit dahin euch zu vertreiben, indem ihr Orke Cool auf den verschiedenen Podcast-Plattformen ein paar Sternchenwertungen reinknallt. Das hilft mir und diesem Projekt wahnsinnig, an neue Hörerinnen und Hörer herantreten zu dürfen und zu sagen, Mensch, guck doch mal, wir machen hier ganz coole Sachen. So. Liebe Leute, ich denke an euch, ich schicke euch eine Umarmung, wer möchte. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Tschüssi!